Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Laufend Optimistisch mit mir Jasmin. Und heute ist es Folge 2 der dreiteiligen Reihe rund ums Thema Insulinresistenz. Falls du Folge 1 noch nicht gehört hast, beziehungsweise eigentlich sind sogar schon 2 Folgen. Einmal ging es darum, dass ich die Diagnose Insulinresistenz bekommen habe und warum die Podcast-Folge Pause so lange war. Die nächste Folge war dann Insulinresistenz einfach erklärt und darin habe ich eben auch für heute schon gut vorgebaut und auch erklärt, warum Schritte wichtig sind und warum mein erster Schritt Low-Carb-Essen am Abend ist. Falls du die also noch nicht kennst, lade ich dich ein, die auf jeden Fall noch anzuhören. Dann verstehst du vielleicht auch heute meine Ausführungen besser und ich muss nicht nochmal separat darauf eingehen. Titel der heutigen Folge ist tatsächlich Neues Essen, neues Leben, 53 Tage nach der Diagnose Insulinresistenz. Vor 53 Tagen habe ich den Verdacht gehört, ich könnte Insulinresistenz haben. 3 Wochen später habe ich die Laborergebnisse erhalten und anhand des HOMA-Index wurde also meine Insulinresistenz bestätigt. Und da war ich aber schon mittendrin in meiner Ernährungsumstellung. Und ich wusste gar nicht, was mich erwarten würde, was in 53 Tagen passieren könnte. Und obwohl es erst so wenig Tage sind, denn 53 Tage, finde ich, nach wie vor ist nicht sehr lange, sind die Veränderungen, die bei mir passiert sind, massiv und viel enormer und extremer, als ich sie mir in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. So. Um euch aber klarzumachen, warum das für mich so viel und so besonders ist, muss ich euch ja erstmal davon erzählen, wie der Zustand denn vorher bei mir war. Das ist was, was mir schon schwer gefallen ist, was ich aber in den anderen beiden Folgen durchaus auch angesprochen habe. Aber ganz ehrlich, bei mir war es so, für mich war eben Dauerhunger, Aufstehen, Frühstücken, vormittags im Büro was essen, Mittag heimkommen essen, Nachmittag zum Kaffee essen, Abend essen und im besten Fall noch snacken auf der Couch. Das war mein Alltag. Vor 54 Tagen war es noch so. Und heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Und das ist für mich die allergrößte und immer noch unglaubliche Geschichte. Hätte mir das jemand gesagt, hätte ich selber nicht geglaubt. Und so war es aber. Also der Dauerhunger, ich habe wirklich 2 oder 3 Stunden ohne Essen für mich auszuhalten, war ein Problem oder ein Thema und hat mich beschäftigt. Und das nicht nur ein paar Wochen, sondern schon ganz, ganz lange. Es wurde in den letzten Monaten schlimmer und das sieht man auch auf meinen Bildern oder im Instagram-Feed, wenn man die Fotos sieht vom letzten Jahr und von Anfang dieses Jahres. Ich habe schleichend auch zugenommen, trotz meines Bewegungspensums. Und was für mich aber noch ein großes Thema war, war eben meine enorme Infektanfälligkeit und ich hatte eben immer das Gefühl, mit meinem Immunsystem passt was nicht. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, ich habe den Schlüssel gefunden dafür. Und zum ersten Mal in meinem Leben fühlt sich's nicht nach Diät an. Und auch dazu möchte ich sagen, ich habe an Diäten fast alle durch, die es gibt. Ich habe mich mit dem Punktesystem beschäftigt, das es da gibt, war dabei so Apps angemeldet in Gruppen. Ich war nie auf Live-Treffen, aber ich habe das durch. Ich habe schon mal mit abends Low Carb viel abgenommen, aber damals habe ich die anderen Stellschrauben nicht beachtet und da war es für mich eine riesen Herausforderung und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich das dauerhaft durchhalten könnte und habe es wieder aufgehört. Ich habe wirklich schon sehr viel probiert. Mit dem einhergehend möchte ich auch betonen, dass das Thema Ernährung bei mir mein ganzes Leben lang eigentlich schon eine Rolle spielt. Dass ich mich sehr früh angefangen habe, mit Kalorienzellen auseinanderzusetzen. Dass ich sehr wohl und sehr genau kenne, im letzten Jahr während der Ausbildung von der Tabea zum Female Performance Coach war ein großer Blog über Essen, richtig Essen, gerade für Frauen, was ist wichtig für die Hormone und so weiter. Auch in der B-Lizenz, die ich aktuell pausiere, aber schon angefangen und mich gut durchgearbeitet habe, war das Thema Ernährung mit ein Blog und ich weiß, welche Formel muss man zugrunde legen, welche Proteinmenge ist wichtig und solche Geschichten. Daran habe ich mich schon gehalten und da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter ausholen oder ausführen, sondern falls du da Fragen hast, dann schreib mir einfach oder falls tatsächlich mehrere diese Infos haben möchten, wird es dazu nochmal eine separate Folge geben, weil sonst würde das hier komplett den Rahmen sprengen. Also dieses Thema und diese ganze Wieso, Weshalb, Warum-Thematik war mir vollkommen klar. Ich habe meine Kalorien gegessen, die ich brauche, war in einem leichten Defizit die letzten Monate, habe meine Proteinmenge hochgehalten, habe viel Wasser getrunken. Auch das habe ich ja verändert im Januar, nachdem ich da im Krankenhaus war, mit der Niere Probleme hatte. Also das war quasi schon alles da. Die Basis war schon gelegt. Und deswegen war dann für mich der Moment, als die Ärztin eben gesagt hat, ich soll jetzt einen ersten Schritt tun und abends an so vielen Tagen wie möglich so wenig Kohlenhydrate wie möglich zu essen, das war für mich so der erste Schritt, den ich gemacht habe. Was ich gegessen habe, da kommen wir später noch dazu. Nach diesem ersten Schritt oder nach dem Feststehen der Diagnose habe ich, wie in der anderen Folge auch schon erwähnt, mir ja das Buch oder die Bücher von Jesse Inshopse und auch von Dr. Riedl gekauft, der Glucose-Trick bzw. der Glucose-Masterplan, habe die wirklich verschlungen und dann auch angefangen, weitere Tricks, die da genannt werden, eben umzusetzen. Die Frage kam jetzt immer wieder, was machst du jetzt genau und was isst du jetzt genau? Also, ich versuche es kurz zusammenzufassen. Insgesamt, was ich jetzt die letzten Wochen verändert habe, war eine ganze Menge. Der erste Schritt war eben, abends so wenig wie möglich Kohlenhydrate zu essen. Und ja, es gibt Ausnahmetage, aber da mache ich dann so, dass ich Frühstück oder Mittag die Kohlenhydrate weglasse, wenn ich eben weiß, abends komme ich nicht drum rum oder wir gehen irgendwo hin, wo ich dann was essen möchte mit Kohlenhydraten, dann baue ich den Tag entsprechend um und auch das Frühstück am nächsten Morgen entsprechend. Das war so der erste Schritt. Der zweite Schritt war, dass ich versucht habe, eben die Tricks umzusetzen. Tricks ist eigentlich das falsche Wort, aber mir gelingt es wirklich leicht. Ich habe die Reihenfolge meiner Mahlzeiten verändert. Und zwar versuche ich jetzt wirklich immer vorm Essen, Mittagessen zum Beispiel, einen kleinen Salat zu mir zu nehmen oder eine kleine Gemüsebeilage. Oder wenn das nicht klappt, dann esse ich einfach zwei Karotten und trinke vorher noch ein Glas Apfelessigwasser. Wie mische ich das Apfelessigwasser? Ich gebe einen Esslöffel Wasser auf 300 bis 400 Milliliter, ich gebe einen Esslöffel Apfelessig in ein großes Glas Wasser mit 300 oder 400 Milliliter und trinke das vor meiner kohlenhydratreichsten Mahlzeit, wenn ich dran denke. Ich versuche wirklich, das alles fließend zu machen, intuitiv zu machen und mir dann nicht zu dogmatisch und zu feste Regeln zu bauen. Wenn ich dran denke, mache ich's. Für mich ist wirklich das Credo, ich möchte das lebenslang beibehalten können. Versuche wirklich da auch weg von der Perfektion zu gehen oder mir diesen Stress gar nicht erst zu machen, dass jede Mahlzeit perfekt sein muss, jeder Tag perfekt sein muss, weil das Leben ist nicht perfekt. Ich auch nicht, war ich sowieso noch nie. Und das ist vollkommen in Ordnung, aber ich versuche das eben so für mich umzubauen. Also, mein Frühstück zum Beispiel besteht aus entweder Rührei, Spiegelei, dann Avocado, Tomaten dazu oder mit Paprika. Da gibt's dann auch zum Schluss noch eine Scheibe Brot. Aber ich fange quasi an mit Gemüse und Ei. Und das Letzte, was ich dann esse bei dieser Mahlzeit, ist eben dann das Brot. Da ist dann sogar noch ein Klecks Butter mit drauf. Und dann habe ich Pause. Dann habe ich Essenspause bis Mittag. Mittag koche ich für uns, je nachdem, was sich das Kind wünscht oder der Sohn wünscht oder was vom Vortag noch übrig ist oder einfach auch worauf mich gelüstet, zum Beispiel eine Gnocchi-Pfanne mit Burrata oder mit Thunfisch oder mit Gemüsesoße und einer Proteinbeilage. Also ich achte darauf, dass ich bei jeder Mahlzeit um die 30 Gramm Protein zu mir nehme. Da achte ich wirklich konsequent drauf. Das ist der zweite Schritt dann gewesen. Dann habe ich wieder Pause bis zum Abendessen und das Abendessen ist dann eben eine Low-Carb-Mahlzeit. Wenn ich jetzt merke am Nachmittag, das kommt tatsächlich sehr selten vor, aber es kommt mal vor, oder wenn ich abends sehe, ich habe heute überhaupt mein Eiweißziel, mein Proteinziel nicht geschafft, dann trinke ich auch mal noch einen Shake, einen Proteinshake. Da habe ich eine Marke gefunden, wo kein Zucker enthalten ist, denn das ist für mich im Moment wirklich wichtig, dass ich einfach gucke, dass ich so wenig Zucker wie möglich auch esse. Auch das war dann ein Schritt, der sich irgendwann in ein paar Wochen danach ergeben hat. Das klappt für mich total gut. An den allermeisten Tagen habe ich also 3 Mahlzeiten und wenn ich einen Snack habe, dann besteht dieser Snack in der Regel auch aus irgendwas mit Eiweiß, also ein Hüttenkäse oder ein Skier mit was drin, mit Beeren, mit Nüssen, mit Nussmus. Ich bin ein Riesenfan von Pistazienmus, Mandelmus. Das kommt dann da alles immer mit rein. Aber wenn Snack, dann eben eiweißreich. Jetzt die große Frage, darf ich nie wieder was naschen? Doch, darf ich schon. Und das brauche ich auch ab und zu. Aber anders als früher, wo Naschen für mich an der Tagesordnung stand, ist es jetzt auch so, dass es eine Ausnahme ist und dass das für mich völlig okay ist und ich damit fein bin und das gar nicht mehr brauche. Weder für Kopf noch für Körper. Aber ich nasche. Und zwar dann, wenn ich wirklich denke, heute möchte ich das. Heute möchte ich mir das gönnen. Sei es Mittag, nach dem Mittagessen, ein Eis. Dann wiege ich den Eisbecher vorher, wiege den Eisbecher nachher. Wir haben zu Hause so kleine Eisbecher von verschiedenen Marken. Die mag ich sehr gerne. Und dann wiege ich den, was der vorher gewogen hat, wiege den, was er danach wiegt. Ich gucke auch nicht, oder ich überlege mir vorher nicht, oder ich wiege es nicht vorher ab, sondern ich schaue wirklich, was und wie viel möchte ich essen. Und dann danach tracke ich, was es denn jetzt war. Ja, ich tracke meine Kalorien. Auch das ist eine Frage, die kommt. Das habe ich aber vorher schon ganz oft und lange gemacht. Ich nutze dafür die Yasio-App. Und ich komme mit der App super klar. Warum tracke ich das? Einfach, weil ich für mich immer noch sehen möchte im Moment, am Ende des Tages, wie viel habe ich denn gegessen? Nicht unbedingt wegen den Kalorien oder wegen dem Abnehmen, sondern einfach komme ich auf meine Ballaststoffmenge, komme ich auf meine Eiweißmenge. Das sind so die Sachen, die ich gerne wissen möchte. Ich möchte außerdem für mich auch mitschreiben, was ich esse, wann ein guter Tag war, wie sich das auch auf meinen Blutzucker ausgewirkt hat, denn da kommen wir in der nächsten Folge nochmal drauf. Ich hatte 14 Tage lang einen Glukosesensor getragen und auch da wollte ich einfach gucken, welches Essen macht mit mir was. Und ich habe mir in Absprache mit Hausarzt und Krankenkasse eine Ernährungsberatung verschreiben lassen und gehe jetzt wieder zu der Ärztin, die die Insulinresistenz festgestellt hat. Und es beginnt im Oktober. Und auch dafür, da möchte ich das einfach mitnehmen, um ihr zu zeigen, wie meine Tage ausschauen und dann mir Rat zu holen, was kann ich besser machen oder was läuft aber schon gut und was darf ich beibehalten. Denn nochmal, ich bin ja eine Betroffene, die hier Tipps weitergeben möchte, die für mich funktioniert haben. Aber jeder Körper ist anders, jedes Leben ist anders und jeder darf und soll unbedingt für sich selber gucken, was funktioniert. Ich erzähle euch aber heute wirklich von mir und was mir gut tut, was sich für mich verändert hat, weil das tatsächlich Themen sind, die schon interessieren und wo ich wirklich viele und viel mehr Fragen als erwartet dazu bekommen habe. Und ich hoffe, heute kann ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Genau, meinen Tagesablauf habe ich jetzt geteilt, dann ja, Blutzuckerspiegel konstant halten, die Strategien. Vielleicht gehen wir da nochmal kurz drauf ein. Bei einer Mahlzeit erst das Gemüse essen oder die Ballaststoffe essen, dann die Proteine und dann die Kohlenhydrate. Das ist die Reihenfolge, die ich versuche einzuhalten. Wenn natürlich jetzt das nicht klappt und wir sitzen beim Italiener auf mich gelüstet nach einer Lasagne, was mache ich dann? Also, wenn ich dran denke, trinke ich daheim schon mein Glas Apfelessigwasser. Gelingt mir aber nicht immer, das vergesse ich gerne noch. Dann sitze ich beim Italiener und dann mache ich was ich früher nicht gemacht habe. Ich bestelle mir einen Beilagensalat als Vorspeise oder ein Antipasti. Als Vorspeise und dann eine Lasagne. Und letzten Samstag zum Beispiel waren wir im Steakhaus, da gab es erst einen Beilagensalat, dann Steak mit Ofenkartoffel und danach sogar noch einen Laberkuchen. Weil was ist jetzt vielleicht anders als früher? Erst der Salat, dann die Proteine, dann die Ofenkartoffel und das habe ich mir alles schmecken lassen. Und der Laberkuchen da dort ist wirklich unschlagbar. Auf den hat mich tatsächlich sehr gelüstet, den habe ich mir gegönnt. Und danach sind wir einfach noch ein bisschen spazieren gegangen. Denn das ist auch ein super Hack. Bewegung nach dem Essen. Und da reden wir jetzt nicht von Hochleistungssport, sondern einfach nur so ein bisschen einmal um den Block spazieren. Oder ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, danach, nach dem Abendessen, einfach noch im Haushalt rumzuwuseln. Das, was ich vielleicht sonst erst in der Früh gemacht habe, mache ich jetzt noch gleich am Abend. Das heißt, ich trage noch Wäsche in den Keller. Oder ich räum die Küche einfach noch auf, mach dazu noch ein paar Kniebeugen. Also nichts, was mich zum Schwitzen bringt, aber einfach so meinen Stoffwechsel ein bisschen ankurbelt und ich bleib nicht direkt nach dem Essen ich springe jetzt nicht auf, auch nicht, wenn ich irgendwo zu Gast bin, springe ich nicht auf und renne dann davon, sondern ich gucke einfach, wann es passt und gehe ein paar Meter. Und aber ich bleibe halt jetzt nicht dann den ganzen Abend auf der Couch sitzen. Und früher war das so, da saß ich auf der Couch immer mit irgendwie Gummibärchen oder Schokolade noch nach dem Abendessen. Und das war für mich eine Hürde, wo ich nicht gedacht habe, dass ich davon mal wegkomme. Und ich habe ja wirklich, habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, viele Jahre gedacht, ich bin ein emotionaler Esser. Nein. Denn dadurch, dass ich jetzt die drei Mahlzeiten habe, die Pausen habe, merke, dass mein Stoffwechsel viel besser funktioniert als früher. Und ich denke auch schon, die ersten Schritte raus aus der Insulinresistenz sind geschafft, habe ich auch dieses Verlangen nicht mehr nach was Süßen. Und ich bin insgesamt wacher, fitter, aktiver. Das hätte ich einfach alles so niemals erwartet. Genau. Also Apfelessigwasser ist was ich eingeführt habe. Die Reihenfolge der Mahlzeiten habe ich verändert. Abends so oft wie möglich Low Carb habe ich verändert. Und ein bisschen Bewegung nach den Hauptmahlzeiten schaden nicht. Wie mache ich das, wenn ich im Büro bin und an manchen Tagen erst spät frühstücke? Dann nehme ich einfach, wir müssen auf die Toilette relativ weit gehen. Dann gehe ich einfach auf die Toilette, nehme das Treppenhaus einmal rauf und runter. Das reicht völlig. Und wenn ich vom Büro gar nicht wegkomme, kann ich theoretisch auch Kniebeugen machen, habe ich aber bis jetzt noch nie gemacht. Denn auch da nehme ich es entspannt. Wenn es mir nicht gelingt, nach einer Mahlzeit mich zu bewegen, dann ist es so. Ich habe insgesamt in meinem Alltag sehr viel Bewegung. Ich versuche seit mehreren Wochen mein Schrittziel einfach wieder einen Ticken weiter oben zu halten, auch im Hinblick auf unser Ziel im September. Und von dem her bin ich damit auch fein. Jetzt gucke ich mal, ich habe mir nämlich ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Wann sind die Veränderungen passiert? Ist auch so eine Frage, die gekommen ist. Die erste krasse Veränderung war ab Tag 2, dass dieser Dauerhunger weg war. Das war wirklich ab Tag 2. Dass der Heißhunger weg war, war auch gleich in der ersten Woche. Das konnte ich überhaupt gar nicht fassen. Was sich dann so ab Woche 3 eingestellt hat, war, dass die Mittagsmüdigkeit, die ich ja wirklich auch seit Entfernung meiner Schilddrüse, also die letzten 5 Jahre hatte, wurde weniger. Die ist nicht komplett weg, aber sie wurde drastisch und deutlich weniger. Noch vor 53 Tagen war ein Mittagsschlaf für mich unumgänglich und absolut wichtig, damit ich den Tag überstehen konnte. Jetzt ist es so, dass ich Tage habe, wo ich denke, habe ich jetzt heute eigentlich geschlafen oder wann habe ich das letzte Mal Mittag geschlafen? Von 6 bis 7 Tage die Woche Mittagsschlaf hin zu 1-2 Mal die Woche Mittagsschlaf ist Wahnsinn. Ist eine Riesenänderung für mich, ist ein Riesenstück Lebensqualität für mich. Das ist so, ja, ungefähr in Woche 3, 4 hat es so begonnen. Ich bin gespannt, was hingeht, ob ich irgendwann mal überhaupt keinen Mittagsschlaf mehr brauche. Ich merke, dass ich mehr Energie habe, ich nachts besser und tiefer schlafe, auch dadurch, dass ich eben auch so spät nichts mehr esse und mein Körper wirklich mir das dankt, die neue Ernährung. Das hat sich auch relativ schnell auch schon, also ich habe schon immer sehr, sehr gut geschlafen, aber das ist nochmal Next Level, wie ich jetzt schlafe. Und ich schlafe insgesamt kürzer, aber tiefer und wirklich besser und bin fitter und ausgeruhter tatsächlich. Also das hat sich auch enorm verändert. Ich hatte nie dieses Gefühl von diesem Brain Fog, was manche so beschreiben. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich inzwischen schon behaupten kann, Konzentrationsprobleme. Also ich hätte das nicht so genannt. Ich merke aber jetzt, dass es mir viel leichter fällt, über mehrere Stunden konzentriert zu arbeiten als vorher. Ja, mein Gewicht hat sich verändert. Ich denke, man sieht es jetzt auch. Also ich habe ein Vorher-Nachher-Bild gemacht nach 49 Tagen. Da ist es mir jetzt sehr deutlich aufgefallen. Ich merke natürlich, dass meine Klamotten lockerer sitzen. Ich merke, dass ich mir beim Sport noch leichter tue als vorher tatsächlich. Ich habe Wunschgewicht, Ziel und auch das Gewicht alleine wäre nicht für mich der Grund gewesen, das zu ändern, sondern für mich steht wirklich die Gesundheit, die Energie und das alles, was damit einhergeht, das bessere Körpergefühl, das entspanntere Gefühl zu essen oder nicht mehr vom Essen gesteuert zu werden, das sind für mich die absoluten Hauptgründe und die Kirsche oben auf der Sahne ist natürlich die Abnahme oder auch meine körperlichen Veränderungen. die sich ergeben haben. Ich habe an Umfang abgenommen, ich habe an Gewicht abgenommen, meine Klamotten sitzen besser, leichter, die ersten Teile sind mir zu groß geworden und ich bin auch da gespannt, wo die Reise hingeht, denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich so viel auch an meiner Optik in 53 Tagen tun könnte. Auch wenn das nicht der Grund Nummer eins war. Genau. Was darf ich bei Insulinresistenz denn eigentlich essen? Ich würde sagen, alles. Nur die Reihenfolge oder die Menge sind vielleicht entscheidend. Also ich habe mir bis jetzt nichts verboten, sondern ich gucke einfach, wann esse ich was Süßes, wann esse ich Obst. Das esse ich jetzt einfach immer zum Dessert oder nach der Mahlzeit, nicht mehr alleine stehend, nicht mehr am Nachmittag, nicht als Snack zwischendurch, sondern immer Schluss einer Mahlzeit. Wenn ich was Süßes möchte, wenn ich Kohlenhydrate möchte, dann versuche ich es von der Reihenfolge her am Schluss zu essen. Gelingt mir das nicht, versuche ich wenigstens diese Mahlzeit mit Ballaststoffen zu starten. Genau. Muss ich auf Süßes verzichten? Eben nein, muss man nicht, aber man sollte sich eben überlegen, wann man das Süße konsumiert. Wie schnell kann es sich bessern? Da bin ich vorhin drauf gegangen. Da vielleicht noch ein Tipp. Versuch echte Lebensmittel zu essen. Versuch bei jeder Mahlzeit Gemüse und Eiweiß ausreichend einzubauen. Gönn dir eben, was für dich wichtig ist, aber kombinier es einfach clever. Genau. Und wie gesagt, bei mir haben sich die ersten Verbesserungen schon nach 48 Stunden eingestellt. Und ich möchte hier unbedingt auch noch was teilen, denn ich bin ja schon so ein kleiner Zweifler. Also vielleicht kennst du mich nicht so gut oder habe ich das im Podcast so noch nicht angesprochen, aber ich werde ja schon von Zweifeln begleitet. Und dass ich einen Podcast haben möchte, stand 2 Jahre lang fest, bis ich mich getraut habe, den anzufangen zum Beispiel. Oder aber als ich mit dem Laufen angefangen habe, da habe ich mich nicht getraut, vor der Haustür wegzulaufen, weil ich dachte, wo, was könnten die anderen denken? Oder wie schauen denn dann die Nachbarn, wenn ich jetzt da laufen gehe und Gott weiß, ob ich da dranbleibe, ob ich das mache? Genauso hatte ich darüber Zweifel, ob hier in meinem Kanal Laufend Optimistisch denn die Insulinresistenz dazu passt. Ob ich das teilen soll, ob das überhaupt jemand interessiert, ob sich das jemand anhört. Und dann kamen aber eben Rückfragen, auch in meinem Umfeld. Wenn mich jetzt Leute sehen, du hast abgenommen, was hast du denn gemacht, was ist mit dir los? War so Sachen, die gerade in der letzten Woche echt gehört habe, wo ich selber überhaupt nicht so gesehen habe, aber was ist mit deiner Haut passiert? Oder aber meine Ausstrahlung ist so anders, was ich denn gemacht hätte? Das Schönste, was so jetzt passiert ist auch, ist, dass eine Followerin auf Instagram mir geschrieben hat, aufgrund meiner Folge und aufgrund dessen, dass ich so offen spreche drüber, was ich hatte vorher, ist sie auch nochmal zum Arzt gegangen, hat sie auch nochmal ihre Unterlagen rausgekramt, denn sie hatte auch eine Insulinresistenz in der Schwangerschaft, wie ich übrigens auch. Die wurde aber damals nie weiterverfolgt und mir hat auch damals niemand wirklich erklärt, was das ist. Und ich muss natürlich gestehen, ich möchte dem schwarzen Peter jetzt niemand anders zuschieben, ich habe mich auch selber nicht damit auseinandergesetzt, denn ich dachte, ja, wenn da keiner ein Fass aufmacht, wird das schon nicht so schlimm sein und das ist danach bestimmt wieder weg und alles ist gut. Ich habe mich damit selbst nicht auseinandergesetzt, ja, ganz klar. Wäre mein Job gewesen, habe ich nicht gemacht. Jetzt, als ich das gehört habe, habe ich angefangen, mich auseinanderzusetzen und merke wirklich, ja, ich habe fast alle Anzeichen, die auf der Diagnoseliste stehen, kann ich Hallo und hier schreien, zumindest noch vor 53 Tagen. Ich denke, jetzt habe ich sie nicht mehr alle. Und auf jeden Fall hat diese Followerin mir geschrieben, aufgrund meines Berichts, hat sie sich mit ihrem Thema auseinandergesetzt, hat auch ihre Ernährung wieder angepasst, umgestellt und kann die gleichen Erfolge berichten wie ich. Auch bei ihr hat sich schon ganz viel getan, auf 2,5 Wochen. Und ich denke, das ist doch Wahnsinn und da freue ich mich riesig. Und das bestärkt mich auch darin, das eben auch öffentlich anzusprechen und zu teilen. Denn ich bin mir sicher, die eine oder der andere kennt sich auch in meinen Beschreibungen wieder. Niemand sagt gerne, ich habe ein Problem mit Dauerhunger, mit Essen, mit Heißhunger. Habe ich auch nicht gemacht, wussten auch viele nicht. Es ist ja auch irgendwie schambehaftet und weil ich aber jetzt raus bin aus diesem Teufelskreis, zumindest im Moment, weil es mir jetzt so leicht fällt wie noch nie, weil es sich jetzt zum ersten Mal für mich nicht nach Diät, sondern nach meinem Weg anfühlt, weil ich jetzt das allererste Mal das Gefühl habe, das bin ich, da bleibe ich dran, das ist mein Weg und so kann ich und will ich hoffentlich noch viele, viele Jahre alt werden. Ich bin trotzdem gespannt, wo die Reise noch hingeht, welche Erfolge ich noch verzeichnen kann. wann die Insulinresistenz weg ist und freue mich auch auf die Ernährungsberatung, die im Oktober beginnt. Und hoffe, ich konnte dir hier ein bisschen Mut machen, ein paar Einblicke geben und von meinem Tag erzählen. Und jetzt noch zum Thema Low Carb. Was isst du denn eigentlich? Denn auch da kann ich verstehen, war ich selber auch, als es geheißen hat, ich soll abends Low Carb essen, kam erstmal ein Riesenberg. Ein Riesenberg von, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Wie kriege ich das hin? Was soll ich essen? Werde ich verhungern? Und aber auch, was mache ich denn da mit meiner Familie? Heute kann ich sagen, überhaupt kein Problem. Wir haben das besprochen innerhalb der Familie. Ich habe gesagt, das ist jetzt so. Ich möchte das gerne so machen. Die Ärztin hat mir das empfohlen. Ich will das gerne ausprobieren. Es gibt Mahlzeiten wie zum Beispiel Gyros. Ich liebe Gyros. Gyros mit Putenfleisch selbst gemacht, dazu eine riesen Portion selber gemachten Tzatziki und griechischen Salat mit Paprika, Tomate, Zwiebeln, Feta. Ist so ein Essen, das es bei uns sowieso regelmäßig gibt und eigentlich gehört für mich so ein richtig dickes, riesengroßes Stück Fladenbrot dazu. Aber aus meiner Low-Carb-Erfahrung vor vielen Jahren wusste ich schon, ich brauche das Fladenbrot beim Gyros tatsächlich nicht. Das ist ein Gericht, das ich immer essen kann, das mir immer schmeckt und das auch meiner Familie schmeckt und wo es mir leicht fällt, auf dieses Fladenbrot zu verzichten. Also gab's das zum Beispiel. Für meinen Mann und Sohn gibt's dann das Fladenbrot dazu und tatsächlich entgegen meiner Erwartung, es hat mich nicht gestresst, es nicht zu essen. Es ist mir wirklich leicht gefallen. Und so haben wir uns durchgehangelt. Von die ersten Rezepte habe ich auch schon im Blog geteilt. Die Zucchini mit Parmesan zum Beispiel. Und da noch einen Kräuterquark dazu. Könnte ich mich reinlegen. Genauso wie die Brokkoli-Zucchini-Suppe mit Garnelen. Liebe ich. Und da ist es halt dann auch so, je nachdem, was es gibt, gibt's oft für die zwei anderen eine Beilage dazu oder eben die essen das dann als Vorspeise und haben noch was ganz anderes am Tisch stehen. Aber das ist auch viel entspannter, als ich erwartet habe. Und entgegen eben meiner Befürchtung, das wird ein Riesenproblem, war es das gar nicht. Was esse ich denn sonst abends noch? Lass mich mal überlegen. Asiatische Gemüsepfanne habe ich schon im Blog auch veröffentlicht. Gibt's auch mit Pute oder Hähnchen. Ich versuche wirklich immer eine Eiweiß, meine Gemüse und Eiweiß auf Fokus darauf zu legen und dann auch zu gucken, was habe ich im Kühlschrank, was gibt's. Jetzt im Sommer gab's ganz oft bei mir ganz viele bunte Salatschüsseln mit allem, was zum Teil der Kühlschrank so hergegeben hat oder aber auch auf was mich gerade so gelüstet hat. Sei es da jetzt mal ein Salat mit Thunfisch und Käse und Ei zum Beispiel oder aber eben eine Riesensalatschüssel mit Feta oder mit Mozzarella oder mit Fleisch drin oder mal mit gegrillten. Wir grillen auch total gerne. Ja, wenn das alles, es gibt auch Tage, da mag ich das alles gerade gar nicht und es gibt auch mal einen Tag, wo ich einfach abends auch kein Gemüse mehr essen möchte. Ofengemüse ist übrigens auch so ein Gericht, das es ganz oft gibt und am besten dann auch gleich noch mit einem Feta obendrauf. Also ich bin, ihr seht schon, ich esse gern Feta, Käse, Burrata hat es jetzt auch gegeben. Also ein Riesensalat mit Burrata und auch da gab es Garnelen dazu. Das sind so Sachen, die ich mag. Es hat auch schon Makrele gegeben, aber die mag ich tatsächlich dann lieber mit Kartoffeln, deswegen vielleicht am Mittag. Also die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich und wenn ich wirklich mal keinen Bock auf Kochen habe, nichts mehr zu Hause habe, der Kühlschrank eigentlich fast leer ist, dann gibt's halt einfach auch mal eine Skewer Bowl mit Nussmus, mit Chiasamen und Flohsamen drin. Ich rühre die dann kurz an, gebe ein bisschen Wasser drauf. Rühre das um, damit es gut durchziehen kann. Hau ein paar Beeren oben drauf, vielleicht noch ein paar Nüsse, Kerne oder sonst irgendwas und dann lasse ich mir die zum Abendessen schmecken. Auch das habe ich schon gemacht. Ja, in den wie vielen Tagen, in den letzten 53 Tagen habe ich mich abends nicht daran gehalten. Ich würde sagen 4 vielleicht, 3, 4. Ja, das glaube ich haut hin. Und ist es mir schwer gefallen? Nein, wie gesagt, wirklich überhaupt nicht. Denn dieses Wissen, dass ich mir was Gutes tue, wenn ich die Kohlenhydrate abends weglasse, hat mich und trägt mich bis heute. Dazu motiviert mich natürlich eben, dass ich ganz schnell gemerkt habe, wie gut es mir tut, dass mein Stoffwechsel wieder anspringt, dass ich abnehme. Dann noch dazu, also diese Komponenten, die treiben mich einfach an und das Wissen, ich kann es schaffen, aus der Insulinresistenz rauszukommen, sind so ein großer Motivator für mich, dass es mir wirklich sehr, sehr leicht fällt und viel leichter, als ich das erwartet hätte. Was hat sich denn sonst noch getan? Ich habe eine Körperfettanalysewaage zu Hause. die bescheinigt mir jetzt auch zum allerersten Mal, dass mein Körperwasser nach oben geht, dass mein Körperfett nach unten geht. Meine Skelettmuskulatur ist gewachsen und insofern geht alles in eine wundervolle Richtung. Und ich habe nachgelesen, das sind alles Anzeichen dafür, dass mein Stoffwechsel wirklich wieder anfängt, richtig zu arbeiten. Und das ist so unfassbar gut, dass ich das selber geschafft habe, dass ich das jetzt auch weitergeben kann und sagen kann, wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch schaffen. Und es ist gar nicht so schwer, wie es ich mir in meinem Kopf vorher vorgestellt habe. Als Zusammenfassung möchte ich vielleicht noch sagen, fang mit einem Schritt an, mach das mal eine Woche oder zwei und dann mach den nächsten Schritt. Überfordere dich nicht, guck, was für dich passt. Vielleicht passt ja auch für dich abends Kohlenhydrate weglassen gar nicht, dann probier's vielleicht mit in der Früh. Lass in der Früh die Kohlenhydrate weg, vielleicht fällt dir das einfacher. Oder es gibt natürlich noch ganz andere Sachen und zwei Wege, die ich aber bis jetzt nicht geschafft habe, weil, nochmal, ich komme aus einem Leben, in dem Hunger ein Thema war, und zwar Dauerhunger. Ich habe mir nicht vorstellen können, zu fasten. Das war für mich die absolute Horrorvorstellung. Ich habe in meinem direkten Umfeld zwei Menschen, die regelmäßig Fastentage einlegen oder insgesamt sogar vier, die einen zwei fasten komplett, die anderen zwei machen Hafertage. Also auch das wären Möglichkeiten. Mit Fastentagen kann man die Insulinresistenz durchbrechen. Konnte ich mir nicht vorstellen, habe ich auch in einem ganz tollen Podcast gehört und in Büchern nachgelesen. Man sollte aber, wenn man das macht, entweder Erfahrung schon haben mit Fasten oder sich begleiten lassen. Falls ihr übrigens Geräusche im Hintergrund hört, ich habe heute meinen Fellfreund mit im Studio. Also das ist der Buddy. Der geht immer mal wieder auf und ab und legt sich dann wieder hin. Fasten oder Hafertage. Hafertage können auch die Insulinresistenz durchbrechen. Als ich aber angefangen habe, war diese Vorstellung davon, nichts zu essen, für mich so abwegig und so weit weg, dass das für mich bis dato noch keine Möglichkeit war. Jetzt langsam komme ich an einen Punkt, wo ich merke, vielleicht könnte ich das doch mal schaffen. Und irgendwann werde ich das auch mal probieren. Im Moment funktioniert es für mich so gut, wie es ist. Und Essenspausen schaffe ich jetzt auch übrigens 5-6 Stunden ganz entspannt und ganz locker, wo ich vorher keine 2-3 Stunden geschafft habe. Also wie gesagt, es gibt nicht den einen Weg raus aus der Insulinresistenz. Ich bin kein Profi, ich bin keine Ärztin, ich bin Betroffene. Das ist mir wirklich hier nochmal ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich möchte aber das, was bei mir funktioniert hat, eben weitergeben und ich hoffe, das ist mir heute gelungen. In der nächsten Folge geht es dann um die Erkenntnisse aus der Zeit, wo ich mir den Glukosesensor gekauft habe. Warum habe ich den gekauft? Wie ist es abgelaufen? Hat es wehgetan? Und so weiter und so fort. Solltest du eine Frage haben zum Thema Glukosesensor, Blutzuckerspiegel oder noch wissen wollen zur heutigen Folge oder vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, wo du sagst, das hätte sie jetzt aber noch ansprechen sollen, dann schreib mir bitte gerne an feedback@laufend-optimistisch.de. Hinterlass gerne auf Spotify einen Kommentar, wenn dir die Folge gefallen oder geholfen hat. Schenk dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung oder teile die Folge auch gern mit jemandem, wo du denkst, das könnte für die Person echt hilfreich sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und falls dich das Thema Insulinresistenz, Ernährung, Rezepte, Essen und so weiter interessiert, dann kann ich dich auch noch einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Den Link findest du in den Shownotes oder in meinem Blog. Dann lasst uns gemeinsam die Schuhe schnüren, weiterlaufend optimistisch bleiben und sei gespannt, genauso wie ich, wie es auf meinem Weg raus aus der Insulinresistenz weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.